Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen.
Herzlich willkommen zu unserer Schnapszahlfolge, Folge 111. Und
stimmt.
Wir lesen diese Woche in den Kapiteln oder den Abschnitten 10 bis 11. Ist nicht ganz so viel dieses Mal. Trotzdem steckt da viel Gutes drin, aber es ist auch nicht ganz so viel Geschichte, die wir diesmal haben. Wir befinden uns aber jetzt im Zeitraum April-Mai 1829. Wir haben die letzten Wochen schon ein paar Mal und immer wieder damit zu tun gehabt, was da mit den 116 Seiten passiert ist, nämlich dass sie verloren gegangen sind. Die ersten Übersetzungen, die Joseph gemeinsam mit Emma und auch Martin Harris übersetzt hat, dass sie verloren gegangen sind. Und genau um diese Sache geht es in Abschnitt 10. Der Herr warnt Joseph nämlich nun davon, was wir schon in den letzten Folgen auch erwähnt haben, dass die 116 Seiten nicht nochmal übersetzt werden sollen. Denn er weiß, dass schlechte Männer diese Übersetzungen an sich genommen und geändert haben und nun planen, bei einer möglichen Neuübersetzung Joseph Smith dann als Lügner bloßstellen zu können, wenn sie dann die abgeänderten ersten Übersetzungen zeigen und dann sagen können, so, es ist nicht genau dasselbe, das und das ist anders, er ist ein Lügner und denkt sich das nur aus. Deswegen ist es nicht identisch und Offenbarung wäre dann identisch. Ein relativ großes Thema in Lehre und Bündnisse 110 ist deshalb auch, dass Joseph Smith erklärt bekommt vom Herrn, wie der Satan arbeitet und wie er die Menschen dazu anstiftet und lockt und nutzt und sie in dieser Sünde gefangen nimmt, um seine schlechten Werke zu ermöglichen. Der Herr hat vorsorglich, wie wir wissen, Nephi damals einen ausführlichen Bericht schreiben lassen, ausführlicher als der Bericht seines Vaters Lehis. Und diese 116 Seiten, die verloren gegangen sind, waren ja die Übersetzung des Buches Lehi, sodass uns geschichtlich und vor allen Dingen auch inhaltlich nicht wirklich viel verloren geht, dadurch, dass wir das Buch Lehi nicht mehr haben und das Wichtigste, das wir heute brauchen, im Buch Nephi vorhanden ist. Auch wenn das Buch ein bisschen anders ist, erklärt der Herr, dass im Buch Nephi sogar größere Einsichten in das Evangelium vorhanden sind, als es sein Vater Lehi verfasst und aufgeschrieben hat. Auf diese Weise konnte der Herr die Verheißungen an die Nephiten wahrmachen und sicherstellen, dass die Lamaniten und auch die anderen das Evangelium empfangen, in dem Umfang, in dem es vorgesehen war, bis hin zur Fülle. Jesus Christus erklärt erneut sich selbst und seine Mission, den Zweck des Buches Mormon, und auch, wer zu seiner Kirche gehören wird und was es bedeutet, Teil seiner Kirche zu sein. Der Abschnitt in Lehre und Bündnisse 11 ist ein wenig später empfangen worden als Kapitel 10 und ja chronologisch oder geschichtlich eher so nach Abschnitt 13 gegeben worden. Auf jeden Fall, auch wenn man das genaue Datum nicht hat, kann man aus der Geschichte, die Joseph Smith selbst aufgeschrieben hat und den ganzen Ereignissen drumherum erkennen, dass Kapitel 11 empfangen wurde, nachdem Joseph Smith und Oliver Cowdery getauft wurden und das aaronische Priestertum empfangen hatten. Der Prophet beschreibt in seinen persönlichen Aufzeichnungen, dass nachdem sie die Taufe empfangen hatten, sie bezüglich der Heiligen Schrift und des Evangeliums generell mit einer vermehrten Erkenntnis und einem großen Verständnis gesegnet wurden, mehr als sie es zuvor erlebt hatten, und dass sie sich dadurch auch gedrängt fühlten, die Schrift und das Evangelium ihren Freunden und vor allen Dingen ihren Familien auszulegen. Also sie haben viel mit anderen darüber gesprochen, über ihre neue Erkenntnis, ihre neue Einsicht, über das Evangelium und wie die Heiligen Schriften zu verstehen sind. Er berichtet, dass daraus auch ein vermehrtes Interesse seiner Familie entstand und eines Tages, ein paar Tage später, auch Ende Mai wahrscheinlich, sein Bruder Hiram auf ihn zukam und ihn bat, den Herrn zu befragen, was der Wille des Herrn auf Hirams persönliches Leben oder generell seine Aufgabe in diesem Leben ist. Er wollte geistige persönliche Führung haben. Und die Antwort auf diese Bitte war der Abschnitt 11. Er ist an Hiram gerichtet, aber auch wir können viel daraus lernen. Hiram wird hier gesagt, dass die Welt jetzt bald bereit ist, das Wort Gottes zu empfangen und dass er berufen und auserwählt ist, dabei mitzuhelfen. Er wird gewarnt, nicht nach dem Reichtum der Welt zu trachten, sondern sich Schätze im Himmel anzuhäufen und sie zu bewahren für sich. Hiram soll eines Tages eine Gabe erhalten, von der der Herr hier spricht, und dadurch selbst in die Lage versetzt werden, persönliche Offenbarung zu empfangen, dann also nicht mehr auf seinen Bruder Joseph angewiesen zu sein als Prophet, sondern hier wird erwähnt, jeder kann diese persönliche Offenbarung empfangen, also auch etwas Wichtiges für uns. Bevor Hiram dann hinausgehen soll, um den Menschen zu predigen, wird ihm gesagt, dass er die Wiederherstellung der Kirche als Organisation abwarten soll, dass er dann das Evangelium und die Heiligen Schriften, vor allem das Buch Mormon, weil es ihm ja auch bis dahin nicht komplett bekannt war, besser kennenlernen und darin forschen soll und dass er dann offiziell berufen sein muss, bevor er ja hinausgehen kann, um zu predigen. Und ihm wird nochmal klar gemacht, dass er persönlich Offenbarung durch den Heiligen Geist empfangen kann und dass er diese Führung braucht, um das Evangelium zu predigen. Er soll die Gebote halten, er soll, es wird nochmal betont, erst das Wort Gottes lernen, bevor er es weitergeben kann. Das finde ich auch immer etwas sehr Wichtiges für uns zu wissen. Trotz persönlicher Offenbarung und trotz der Führung, die der Herr uns geben kann, ist es doch wichtig und möchte er von uns, dass wir das Evangelium kennen und dass wir uns mit dem Heiligen Geist vertraut machen, damit wir ja den Willen des Herrn kennen und auch erkennen, wie er zu uns spricht. Zum Schluss wird ihm noch einmal gesagt, dass er an persönliche Offenbarung glauben und darauf hoffen soll und dass er diese wie einen Schatz ansammeln und in seinem Herzen anhäufen und bewahren soll. Wichtige Ratschläge, die hier genannt werden, die wir uns auch persönlich mitnehmen können für unser Leben.
Ja, und Offenbarung ist das, worauf wir bauen. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie die Apostel und der Prophet, wie sie handeln, bevor etwas passiert. Ich muss da ganz oft bei dem Thema an Präsident Nelson denken, der kurz nachdem er der Prophet wurde, wie er die ganze Kirche umgestaltet hat, bevor die ganze Geschichte mit der Pandemie kam. Und ich liebe das besonders, diese Offenbarung, die wir selbst bekommen können, aber eben auch diese Führung und Leitung zu haben, weil ich ein großer Fan davon bin, mich vorzubereiten. Also ich bin eine Planerin mit Leib und Seele, weil es gibt mir das Gefühl, ein bisschen Kontrolle zu haben, aber eben auch zu wissen, dass wenn es soweit ist, was auch immer passiert, dass ich so bereit wie möglich bin, dass ich so viel getan habe, wie ich kann, um eben vorbereitet zu sein. Und zwar für gute Dinge, zum Beispiel als ich schwanger war mit unserer Tochter, für die Geburt, da habe ich mich lange, lange drauf vorbereitet, aber auch für die Schwierigkeiten, für schlechte Dinge, zum Beispiel solche Sachen wie eine weitere Pandemie oder wir hatten hier vor ein paar Jahren ein Hochwasser im Keller, darauf wieder vorbereitet zu sein. Und das, obwohl der Fokus nicht auf der Angst liegen sollte oder auf den möglichen Schwierigkeiten. Denn so ist das auch bei unserem Thema heute. Wir werden nämlich heute über den Satan sprechen. Er wird, das hat Nela schon eben kurz angerissen, sehr viel erwähnt in Abschnitt 10. Das ist quasi das Thema, wie der Satan arbeitet, was sein Ziel ist, wie er versucht, dieses Ziel zu erreichen. Und ich denke zwar, wie gesagt, dass unser Augenmerk und unsere Aufmerksamkeit, unser Fokus nicht auf dem Satan liegen darf in unserem Leben, sondern auf der anderen Seite, Jesus Christus. Dennoch bin ich überzeugt, dass es wichtig ist, auch hier vorbereitet zu sein. Dass wir seine Machenschaften kennen, dass wir wissen, wie er handelt. Denn er ist letztendlich der größte Feind Gottes und unser größter Feind, die wir versuchen, zum Vater im Himmel zurückzukommen und so rein wie möglich zu sein. Deshalb habe ich mir das Thema ausgesucht heute. Auf das, so wie Paulus sagt, wir nicht überlistet werden vom Satan, denn uns ist nicht unbekannt, was er im Sinn hat, sagt er im 2. Korinther 2, Vers 11. Wer ist der Satan überhaupt? Der Satan trägt auch den Titel der Teufel und den Namen Luzifer. Und für alle die einfach mal reinhören, um ja sich ein bisschen mit unseren Lehren mal auseinanderzusetzen. Wir glauben daran, dass Luzifer nicht immer der Teufel war, sondern dass er, bevor wir alle auf diese Erde gekommen sind, mit uns zusammen als Geistkinder beim Vater im Himmel war. Und dass er ein Sohn des Morgens war, wird er genannt. Also der auf jeden Fall genauso geliebt wurde und wahrscheinlich noch wird vom Vater im Himmel, weil auch er ist sein Sohn. Und als es dann darum ging, den Plan der Erlösung zu besprechen, als er vorgestellt wurde, also dass wir auf diese Erde kommen sollen, damit wir alle als Geistkinder Gottes einen Körper bekommen können, dass es Schwierigkeiten geben wird, dass wir unsere Entscheidungsfreiheit nutzen und wieder zu ihm zurückkommen können. Und es darum ging, dass es jemanden braucht, der als Erretter fungiert, hat sich Luzifer als erster gemeldet. Er wollte, all das lesen wir in der köstlichen Perle in Mose, Er wollte mit Sicherheit alle Kinder Gottes zum Vater im Himmel zurückbringen. Also mit absoluter Sicherheit, ohne dass irgendjemand sich falsch entscheiden kann. Und das wollte er tun, indem er uns allen unsere Entscheidungsfreiheit nehmen wollte. Also er wollte uns zwingen, hier auf der Erde immer das Richtige zu tun, ohne dass wir auch nur die Möglichkeit gehabt hätten, irgendeine Sünde oder irgendeinen Fehler zu begehen. Und im Gegenzug dafür wollte er die Ehre Gottes. Also er wollte Gott sein sozusagen und ihm die Herrschaft abnehmen. Kurz darauf hat sich Jesus Christus gemeldet und hat gesagt, schick mich auf die Erde, ich will als Erretter mein Leben hingeben, dein sei die Ehre und wie du willst, so soll es geschehen. Und offensichtlich hat sich der Vater im Himmel für Jesus Christus entschieden. Für aber diesen Versuch, die Herrschaft Gottes sozusagen zu stürzen, musste Luzifer die Gegenwart Gottes also verlassen. Und er zog ein Drittel der Geistkinder Gottes mit sich. Die Anhänger waren von Luzifer, die seine Idee gut fanden, die vielleicht es gerne so gehabt hätten, dass sie sich nicht hätten entscheiden müssen, dass sie diese Schwierigkeiten so nicht hätten durchleben müssen. Warum auch immer, aber ein Drittel unserer Brüder und Schwestern sind mit ihm gegangen. Er ist also jetzt schon eine ganze Weile aus der Gegenwart Gottes weit weg. Und das Ziel des Satans ist, das Werk Gottes zu zerstören. Also das, was er durch nette Worte am Anfang nicht erreichen konnte, ist jetzt zu tun durch den Einfluss auf die Kinder Gottes. Also er versucht immer noch, so viel Macht wie möglich zu bekommen von uns, dass wir sie ihm geben und dass er uns so elend machen kann, wie er selbst ist. Also, dass er uns in die Hölle zu ihm quasi hinabzieht. Wie wir das in Lehre und Bündnisse 10, Vers 26 lesen können. Das Wichtigste eigentlich, was wir wissen müssen, denke ich, sind die Strategien des Satans. Ist gar nicht so wichtig, wer er ist unbedingt, aber es ist wichtig zu wissen, wie er uns beeinflusst, was er versucht und wie er es schafft, irgendwie uns dazu zu bringen, Entscheidungen zu treffen, die gegen das gehen, was der Wille des Vaters im Himmel ist und gegen das Gute. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass mich ein Geist beeinflusst? Also wie funktioniert das chemisch? Ich brauche nicht für alles eine wissenschaftliche Erklärung, aber einfach aus Interesse. Und ich glaube, ich meine, ich habe da jetzt keine Antwort für, leider, aber ich glaube, der Satan beeinflusst uns über den gleichen Kanal wie der Heilige Geist. Das ist jetzt sind jetzt meine Gedanken. Nämlich, dass er unsere Gefühle und unsere Gedanken irgendwie in eine Richtung lenken kann. Genauso wie der Heilige Geist, ja, gibt uns der Satan Gefühle ein irgendwie und auch Gedanken in den Kopf. Und weil wir ständig auch einen inneren Monolog fühlen und weil wir einfach Kreaturen sind, die auch ständig fühlen, also es gibt eigentlich keinen Moment, in dem wir nichts fühlen und auch nichts denken, ist es sehr schwer, finde ich, zu unterscheiden, was ist nun mein Gedanke und was kommt vom Heiligen Geist und was kommt vom Satan.
Mir fällt da etwas ein, das ich zuletzt rausgesucht habe. Ich habe in der letzten Folge davon gesprochen, das nur kurz erwähnt, von Elder Bettner, der übers Gebet gesprochen hat. Und ich habe für die Shownotes nochmal das Video, in dem das erwähnt wurde, und den Link in den Shownotes der Folge 110. Er formulierte das ganz lustig und er sagte, letztendlich können wir wissen, dass das, was gut ist, immer von Gott kommt. Aber wenn wir uns manchmal doch fragen, okay, ist das jetzt eine Eingebung des Heiligen Geistes oder bin ich das selbst, sagt er, ist doch am Ende egal. Wenn es uns dazu bringt, was Gutes zu tun, dann tun wir es einfach.
Richtig. Und das kann man quasi umdrehen für den Satan.
Ja, und ich kam auch auf einen Gedanken, jetzt du hast ja davon gesprochen, dass du dir vorstellen könntest, dass es so der gleiche Kanal ist, über den der Satan oder der Heilige Geist sprechen. Ich denke nicht, dass du es so gemeint hast, dass das irgendwie aus der gleichen Richtung kommt, ne? Ja. Das nicht. Kanal was anderes. Und ich musste daran denken, aber an dieses Beispiel, ich weiß nicht, wer es gesagt hat oder wie es formuliert wurde. Ich habe es als Jugendliche ständig gehört und es macht Sinn, dass wir uns unseren Geist oder unser Inneres, ich glaube, es ging um die Gedanken, wie eine Bühne vorstellen müssen, auf der nur ein Stück spielt. Mhm. Und dass wir diese Bühne haben und wir entscheiden, was darauf gespielt wird. Und wenn der Heilige Geist da spielt, dann kann der Satan da nicht spielen. Und wenn der Satan da spielt, lasse ich keinen Platz für den Heiligen Geist. Mhm. Das ist so das, was wir entscheiden müssen, wie man es vielleicht auch so ein bisschen beschreiben kann. Ne? Und du hast da schon mal drüber gesprochen, er kann nicht unsere Gedanken lesen. Aber ich denke, dass der Satan ein sehr, sehr guter Menschenkenner ist. Der beobachtet uns und kennt unsere Schwächen, ohne dass er unsere Gedanken lesen muss, weil wir selbst darüber sprechen oder weil wir uns einfach verhalten und er einfach die ganze Erdenzeit schon Zeit hatte, mindestens in dieser Zeit die Menschheit kennenzulernen und lesen zu lernen. Mhm. Und dass er deswegen einfach weiß, wie er die meisten Menschen rumkriegt, weil er den natürlichen Menschen in jedem von uns kennt und weil er Erfahrungen damit gemacht hat. Und wir müssen einfach, also auch wenn er uns kennt, auch wenn er irgendwie versucht, an uns ranzukommen. Wir müssen unsere Bühne frei halten für den Heiligen Geist. Ja. Oder nicht frei halten. Wir müssen den Heiligen Geist dahinstellen.
Ja.
Nichts freilassen, dass irgendwas anderes da reinhuschen kann.
Ja, genau. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge, ich habe es leider nicht rausgeschrieben, aber ich habe ein Zitat gefunden oder gelesen. Ich werde das mal raussuchen und in die Shownotes packen. Und wer die Shownotes nicht kennt, einfach auf www.schwesterninzion.de gehen. Und da kann man dann unter der Beschreibung unserer Folge auch die Shownotes sehen.
Also alle Quellen, alle Links, die wir erwähnen.
Genau, alle Schriftstellen, alle Zitate und so findet ihr da nochmal. Aber jemand hat gesagt, dass der Satan nicht so schlau ist und so unglaublich gut in dem, was er tut. Einfach nur, weil er der Satan ist, weil er irgendwie diese Macht bekommen hätte oder so. Sondern, was du eben gesagt hast, weil er eben Jahrtausende Zeit hatte, uns Menschen zu studieren. Und wir sind im Kern alle sehr, sehr ähnlich. Die Wünsche, die wir haben, die Bedürfnisse, die wir haben, Ziele, die wir haben, Aufmerksamkeit zu bekommen, geliebt zu werden. Also all diese Dinge, die wir uns wünschen. Also er kennt uns sehr, sehr gut. Und genau das ist es. Der Satan kennt uns Menschen unheimlich gut und es ist, als würde ja ein Meister der Illusion versuchen, uns etwas vorzugaukeln, was halt nicht stimmt und alle Mittel einsetzen, die er kriegen kann. Manchmal wird in Filmen oder in Serien oder so der Teufel als einfach jemand dargestellt, der so ein bisschen verrucht ist, aber so mysteriös oder der will gar nicht schlecht sein. Gibt es auch immer mehr Serien oder Filme, von denen ich gehört oder gelesen habe. Ich habe gerade wieder mitgekriegt, dass es so eine animierte Serie gibt, die halt auch als Kinderserie verkauft wird, wo Lucifer als jemand dargestellt wird, der rausgeschmissen wurde von den alten weißen Männern des Himmels, die nicht seine Innovation...
Als Opfer, ne?
Richtig. Und dass er einfach nur total neue Ideen hat und die wollten das nicht und konnten das nicht ab und haben ihn dann rausgeschmissen. Und manchmal oder oft wird in der Welt der Satan als nicht so dramatisch oder einfach nur eine Sage oder so dargestellt. Aber der Satan ist wirklich das personifizierte Übel. Alles Schlimme, was auf dieser Welt passiert. Und wenn wir dann mal drüber nachdenken, wenn wir mal so richtig darüber nachdenken, was für schlimme, schreckliche Dinge, unaussprechliche Dinge geschehen auf dieser Welt.
Ja.
Das ist alles durch die Leitung und die Unterstützung des Satans. Und der Satan wird jede Möglichkeit nutzen, uns von Gott wegzuziehen. Wir müssen nur mal an alle möglichen Gemeinheiten denken oder Schlechtigkeiten, Manipulationen, Hinterhältigkeiten, kaltblütiges Verhalten oder Ablenkung, Bitten, Schmeicheleien, Guilt-Trips, irgendwelche Intrigen oder auch so Szenarios, wo das Timing einfach perfekt ist, im schlechten Sinne, also dass alles irgendwie zusammenspielt, dass etwas so aussieht, als wäre es gut oder so. Also all diese Momente, wo man dazu gebracht wird, von Gott wegzugehen. Der Satan versucht ständig, immer und unaufhaltsam und halt auch nicht allein. Wenn wir uns überlegen, wie viele Menschen schon auf dieser Erde waren, wie viele Menschen auf dieser Erde gerade sind und wir wissen nicht, wie viele Geistkinder noch kommen werden. Ein Drittel, das ist eine Masse an Geistern, hat er mit sich gezogen. Und ich habe mal durchgeschaut, was die Propheten gesagt haben. Nicht alles natürlich, aber ein paar Zitate von jedem Propheten, der unsere Kirche schon geführt hat. Präsident Nelson ist der 17. Prophet. Was er und die anderen 16 Propheten gesagt haben zum Satan. Und das, was mir am meisten aufgefallen ist oder was immer wieder wiederholt wurde, ein ganz bisschen anders war, dass der Satan ständig und immer und unaufhaltsam und so stark wie er kann uns prüft und versucht, uns in seine Ketten zu legen.
Mhm.
Also dieses ständig und immer, fast jeder Prophet hat das bisher gesagt. Also es ist wirklich ohne Unterlass.
Ja, es ist ja auch in der Schrift beschrieben, wie er so Stück für Stück nach und nach einen auch gerne einfängt, ne? Also er arbeitet generell, das finde ich so erschreckend und interessant, auf vielen verschiedenen Ebenen.
Mhm.
Also es gab ja Zeiten in der Vergangenheit, nicht immer, aber wo zum Beispiel die Grenze zwischen Gut und Böse sehr viel klarer zu erkennen war.
Mhm.
In unserer heutigen Zeit, aber auch in einer Zeit wie dem finsteren Mittelalter, gibt es aber auch immer wieder Situationen, wo das so verschwimmt. Also wir haben auf der einen Seite diese klaren, offensichtlichen, bösen Dinge, Verbrechen, Misshandlungen, was weiß ich, ne? Also wirklich diese Abgründe, über die normale Menschen im Alltag überhaupt nicht nachdenken möchten, weil ihnen kalt den Rücken runterläuft. Das gibt es ja schon immer und auch heute. Also auf der anderen Seite reicht ihm das nicht, weil er da ja einen großen Teil nicht mitbekommt. Die Menschen kommen mit dem Licht Christi in die Welt und es gibt Dinge, die das kaputt machen oder den Einfluss ja so ein bisschen untergraben können. Ne? Aber trotzdem ist natürlich ein Großteil der Menschen hat ein Gewissen und fühlt sich abgestoßen von diesen offensichtlich bösen Dingen. Ja. Aber dann gibt es die Dinge, die vermeintlich gut sind oder wo die Grenzen nicht ganz klar sind. Und diese Entwicklung heute, dass wir sagen, ja, jeder hat seine eigene Wahrheit, ja, jeder muss wissen, was gut für ihn ist. Also diese Sachen gibt es auch und er gibt sich nicht zufrieden mit ein paar Leuten. Er möchte so viele wie möglich bekommen, so viele wie möglich den geistigen Tod erleiden lassen müssen, wie er ihn erlitten hat, nämlich die Trennung von Gott. Und vielleicht auch so aus Rache zu sagen, okay, du willst meinen Plan nicht, ich musste gehen, dann zeige ich dir, dass das nicht für jeden funktionieren wird und jede einzelne Seele, die nicht zurückkommen wird zum himmlischen Vater, schmerzt ihn natürlich. Ja, das finde ich so bemerkenswert fast schon, aber vor allen Dingen müssen wir uns das als Warnung klar machen, dass es zwar absolute Wahrheit gibt, aber dass Gut und Böse nicht immer als Schwarz und Weiß einfach zu unterscheiden vor uns liegt.
Ja. Elder Lynn G. Robbins hat 2017 in einer BYU-Ansprache gesagt, eine der raffiniertesten Strategien Satans, um die Kontrolle über unsere Entscheidungsfreiheit zu erlangen, ist kein Frontalangriff auf unsere Entscheidungsfreiheit, sondern ein hinterhältiger Angriff auf die Verantwortung durch die Hintertür. Genau das ist es. Dieses allgemein Schlechte oder offiziell Schlechte, sag ich mal, auch obwohl auch das verschwimmt. Ne? Wir haben mit Abtreibungsgesetzen oder dem Thema, dass Liebe Liebe ist, egal wer, egal wen, wo jetzt auch die Pädophilen draufgehen, wo es auch schon Bewegungen gibt, dass das normalisiert werden soll und so weiter. Haben wir auch diese offensichtlichen Sachen, wo die meisten Leute noch sagen, das ist schlecht und das ist schlimm.
Das verändert sich natürlich über die Zeit. Ne? Ja. Also Dinge, die heute akzeptiert sind, sind ja vor 300 Jahren unmöglich gewesen. Ne? Also das heißt natürlich nicht, dass diese Entwicklung nicht noch für Dinge weitergeht und diese Grenze zwischen Gut und Böse nicht noch viel mehr verschwimmt. Ne?
Ja, eben. Aber trotzdem, diejenigen, die es versuchen, und das sind, würde ich mal sagen, ist die Mehrheit der Menschheit, versucht, ein guter Mensch zu sein, ne, die kriegt er nicht mit solchen Sachen. Und da ist es dann eben dieses Sneakige.
Ich finde das auch ganz spannend, nämlich hier in dem Abschnitt 10, den wir ja diese Woche lesen, ist es ja, wie wir gesagt haben, sehr viel beschrieben. Und Jesus Christus kommt ja auf das Thema eben wegen dieser Absichten der Männer, die 116 Seiten verändert haben. Und was ich interessant finde, ist, er erklärt auch so ein bisschen, wie das zustande kam. Und ich höre daraus, dass diese Menschen nicht aufgestanden sind und gesagt haben, also wie zum Beispiel bei Kain und Abel, ja, ich möchte jetzt einfach das tun, was dem himmlischen Vater nicht gefällt und ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich folge jetzt dem Satan. Sondern er spricht im Vers 21 davon, dass er ihr Herz verdorben hat. In 22, dass er sie aufstachelt, ganz langsam. Und dass er in 23 wird davon gesprochen, einen schlauen Plan hat, den er sich zurechtgelegt hat, um dann in Vers 24 erwähnt, den Menschen das Herz aufzustacheln zum Zorn gegen dieses Werk. Wenn wir zum Beispiel das Thema ewige Familien in der Kirche nehmen, ich glaube, dass unabhängig, was sonst die Kirche mit sich bringt, wenn wir nur dieses Thema nehmen und mit Menschen darüber sprechen, außerhalb der Kirche, dass wir daran glauben und darauf hoffen, dass Familien, die Menschen, die wir lieben, für immer bei uns sein können. Dass wir für immer verbunden sein werden in alle Ewigkeit zusammen mit denen, die wir lieben, wird das ein Großteil der Menschen nicht ablehnen, ob sie jetzt daran glauben oder nicht.
Ja.
Aber dass sie sagen, oh, das ist aber schlimm. Ne? Also wer sagt denn so? Also wie boah, heftig nee, ist meine das Familie. Denn? Ja, vielleicht so. Aber wenn du wirklich deine Familie liebst und die auf der Erde liebst und bei dir haben willst, dann wirst du auch nicht sagen, so ja, aber bitte dann Ende. Dann habe ich keinen Bock mehr nach 80 Jahren. Also das wären doch die wenigsten Antworten. Aber wenn wir jetzt in einer Welt leben, in der viele Dinge, die der Herr aber ablehnt, wie gleichgeschlechtliche Beziehungen oder seine Geschlechtsidentität zu ändern, wenn das normalisiert ist und unter einem guten Stern, unter guten Absichten ja umgesetzt wird. Ich sage ja nicht, dass alle Menschen böse sind, die dafür sind. Die wollen Liebe, die wollen Akzeptanz füreinander. Und das ist ja auch eine Masche, die der Satan halt auch nutzt oder ne, so Halbwahrheiten, was heißt eine Masche? Liebe ist keine Masche, aber Halbwahrheiten einstreut. Und wenn sie dann hören, ja, aber Ehe gibt es nur zwischen Mann und Frau und die ewige Ehe auch, dann kann er diesen Hass schüren, den Menschen das Herz zum Zorn aufstacheln gegen etwas, was vorher die meisten angenommen hätten oder für gut befunden hätten. Und jetzt wird dann das abgelenkt, die eigentliche Lehre abgelenkt durch diese Verwirrung, die in der Welt geschaffen wird. Diese klare Richtlinie. Und da, finde ich, liest man das hier sehr gut drin, dass er nach und nach dafür sorgt, dass die Dinge, die für uns eigentlich klar sind und gut, die der Herr uns ganz einfach geben möchte, ohne Verwirrung, dass er durch Verwirrung uns als Menschheit dazu bringt, die abzulehnen und zu hassen.
Ja. Und das ist der erste, ich würde mal sagen, Kanal, die der Satan für seine Strategie nutzt, nämlich eben unsere Gefühle. Weil alles, was wir lesen und was wir lernen, ist, dass er uns eben auf zweierlei Kanälen oder Weisen beeinflussen kann, nämlich unsere Gefühle und unsere Gedanken. Unsere Gefühle, hast du gerade schon gesagt, also er stachelt uns auf zum Zorn meistens. Rebellion oder eben Wut, Aggression, passiv-aggressives Verhalten und so weiter. All diese Verhaltensweisen, die wir heutzutage sehr viel sehen, im Internet ganz besonders, aber auch im realen Leben. Und wir lesen auch oft, er gibt ins Herz. Der Satan gibt ins Herz. Und das Herz steht ja für Gefühle. Und entweder macht er das, indem er uns niedermacht. Thomas S. Monson hat gesagt, der Satan versucht, uns glauben zu machen, dass wir wertlos sind, dass wir keine Hoffnung haben und dass wir nicht geliebt werden. Aber das ist eine Lüge. Also diese Gefühle, wir sind nichts, der Vater im Himmel liebt uns nicht, wer sind wir denn, wir sind doch nur ein kleiner Mensch. Wieso ist es wichtig, dem Vater im Himmel, dass ich zurückkomme? Ich bin doch nur einer von Trilliarden oder wie viel auch immer. Das kann dem Vater im Himmel doch nicht wichtig sein und so weiter. So diese Selbstzweifel und dieses Gefühl, ja, einfach egal zu sein, wertlos zu sein. Besonders in Zeiten, wo wir ja länger nicht die Hand des Herrn in unserem Leben gesehen haben, wo wir das Gefühl haben, wir beten und bitten um etwas und es passiert einfach nicht. Und es gibt uns schnell das Gefühl, wir werden nicht gehört. Und da diesen Spalt, den nutzt der Satan sehr gerne. Und das andere ist, dass er uns schmeichelt. Das lesen wir auch immer wieder in Leon Bündnisse 10, dass er den Männern damals geschmeichelt hat. Zum Beispiel in Kapitel 10, Vers 25, 29 und auch im 2. Nephi 28 lesen wir davon. Dort lesen wir in Vers 22, und siehe, andere verleitet er schmeichlerisch und sagt ihnen, es gebe keine Hölle. Der Satan liebt natürlich diese Extreme. Also entweder uns niederzumachen, wir sind nichts, oder uns eben Stolz ins Herz zu geben oder uns dazu bringen, dass wir stolz werden. Ezra Taft Benson hat gesagt in der sehr bekannten Ansprache, hütet euch vor dem Stolz. Eines von Satans größten Werkzeugen ist der Stolz, einen Mann oder eine Frau dazu zu bringen, so viel Aufmerksamkeit auf sich selbst zu richten, dass er oder sie gegenüber seinem Schöpfer oder mit Menschen unempfindlich wird. Und ich glaube, heute mehr denn je sind wir als Menschheit der Lüge des Satans zum Opfer gefallen, dass unsere Gefühle das Wichtigste auf dieser Welt sind und dass nichts wichtiger ist, als dass wir uns immer gut fühlen. Wir müssen glücklich sein. Wir müssen in unserer Ehe immer 100% glücklich sein. Wir dürfen uns nicht vernachlässigt fühlen von unserem Ehepartner, auch wenn er arbeiten ist, um Geld zu verdienen, damit wir uns was zu essen leisten können. Nein, wenn wir uns vernachlässigt fühlen, werden wir auch vernachlässigt. Oder wenn uns jemand kränkt oder jemand eine Grenze überschreitet und wir uns schlecht fühlen deswegen oder so, dann am besten gar nicht erst ansprechen, sondern direkt die Person aus dem Leben rausschneiden. Es ist so der Tonus, unsere Gefühle, wenn wir uns angekratzt fühlen, dann ist das immer legitim, ist es immer wahr und es ist auf jeden Fall das Allerwichtigste, dass wir uns nicht schlecht fühlen, egal was passiert.
Ich finde auch an der Stelle gibt es da aber so eine große Vielschichtigkeit. Also wir haben einmal diese Seite, ne, unsere Gefühle über alles. Es gibt aber auch die Seite, du musst immer leisten und reiß dich mal zusammen, geh einfach weiter, dass man auf jeden Fall auf die ein oder andere Weise getrennt wird vom Herrn und von der Absicht, die er für uns hat. Ob es jetzt die Absicht ist, dass wir wissen, wer wir sind und wie wir geliebt werden, oder dass es die Absicht ist, dass wir unsere eigene Wahrheit umsetzen und leben, anstatt die absolute Wahrheit. Ne? Also er geht da immer mehrgleisig, damit er verschiedene Charaktere bekommt irgendwie. Ne?
Ja. Und die Sache ist, wenn man von der einen Seite gerade kommt, dann versucht er einen halt auf die andere Seite zu lenken.
Ja, ja. Vom einem Extrem zum anderen. Ne?
Genau. Der zweite Weg ist eben, die Gedanken zu beeinflussen. Und ich meine, die Gefühle und die Gedanken, die gehen oft Hand in Hand. Also meistens ist das gar nicht so voneinander zu trennen. Aber wenn wir uns eben die Strategien angucken, die in den Schriften und von Propheten genannt werden, würde ich sagen, dass einige eher sich auf die Gedanken beziehen. Zum Beispiel, dass er uns, wie wir im 2. Nephi 28, Vers 21 lesen, beschwichtigt und uns in fleischlicher Sicherheit wiegt. Also er gibt uns gute Gründe und sinnvoll klingende Gedanken, ja, die sich rechtfertigen lassen. Und wenn es sich gut anfühlt oder gut klingt, dann ist schon alles gut. Dann müssen wir da nichts dran ändern. Mhm. James E. Faust hat gesagt, wer hat nicht schon die Verlockung des Teufels gehört und gespürt? Seine Stimme klingt oft so vernünftig und seine Botschaft so leicht zu rechtfertigen. Es ist eine verlockende, faszinierende Stimme mit sanften Tönen. Sie ist weder hart noch dissonant. Niemand würde Satans Stimme zuhören, wenn sie hart oder gemein klinge. Wäre die Stimme des Teufels unangenehm, würde sie die Leute nicht dazu verleiten, ihr zuzuhören. Shakespeare schrieb, der Fürst der Finsternis ist ein Gentleman. Interessanter Satz.
Mhm.
Und der Teufel kann die Heilige Schrift für seine Zwecke zitieren. Das wissen wir auch, dass er das getan hat.
Hat er auch Christus gegenüber gemacht.
Ja, genau. Mhm. Er sagt weiter, als großer Betrüger verfügt Luzifer über wunderbare Täuschungskräfte. Wie Paulus zu den Korinthern sagte, denn der Satan selbst verwandelt sich in einen Engel des Lichts. Wir wissen, dass der Satan tatsächlich als Engel des Lichts erscheinen kann und dass es da auch Situationen gab, in denen er eine Vision sozusagen vorgetäuscht hat, weil wir wissen, dass Joseph Smith eine Anleitung gegeben wurde, wie man herausfinden kann, ob es ein echter Engel ist, ein Engel Gottes oder eine Täuschung des Satans.
Ja. Du hast ja vorhin darüber gesprochen, was für ein Bild in Medien oft vom Satan gegeben wird. Und so ein, es gibt ja auch so die alte Variante, halb Mensch, halb Ziegenbock mit so einer Mistgabel in der Hand,
ja.
Ne, rot und Feuer, also auch ja. So was extrem Mystisches, das ja sehr lange das vorherrschende Bild war. Und da fiel mir auch ein, es gibt ja so Geschichten, wo es darum geht, dass man dem Teufel seine Seele verkauft für irgendwas und dann hat der Macht über dich, wenn du das nicht tust. Also so ein Bund oder so ein Abkommen mit ihm schließt und er hat sich dann in seiner Hand.
Mhm.
Und das Gefährliche an dieser Vorstellung ist, dass er diese Macht nicht hat, dass wir ihm damit eine Macht geben, über uns zu verfügen durch irgendein Bündnis oder einen Vertrag, den wir geschlossen hätten. Und dadurch die Gefahr verschleiert, dass wir das selbst sind, die Macht haben.
Ja.
Und dass wir einmal akzeptieren müssen, dass wir etwas tun müssen, um uns zu schützen. Aber auch, wenn wir vielleicht uns gefangen fühlen in Sünde oder in irgendwelchen Umständen, dass wir denken, wir haben nicht die Macht, da auch wieder rauszukommen. Ne?
Ja.
Und so darin verbleiben. Ne? Also er hat diese aktive Macht nicht, aber er ist deswegen nicht weniger gefährlich.
Ja, genau. Der Satan versucht uns davon zu überzeugen, dass wir eben diese Verantwortung nicht haben. Wenn wir sehen in einem Film oder sowas und wir wie so eine Marionette sind und nur noch so ein Körper und der Satan zieht die Fäden und wir können gar nicht mehr entscheiden, was passiert, sondern es ist wirklich wie so ein Besessener, wie so ein Teufel, der in uns steckt und unser eigener Körper und unser eigener Geist guckt nur so von außen zu oder von innen und ist so komplett lahmgelegt. Das versucht uns eben zu überzeugen, dass wenn wir vom Satan beeinflusst werden, wir nicht verantwortlich sind für die Dinge, die wir tun. Und das kann auch schnell so klingen, denn auch hier in Leon Bündnisse 10 lesen wir, dass er ihre Seele zur Hölle hinabzerrt, also ne, etwas so sehr Aktives, wo man nichts gegen machen kann. Oder dass er sie einfängt in einer Schlinge oder dass er sie dazu bringt und verleitet, etwas zu tun. Und dann denkt man oft, okay, dann ist ja irgendwie der Satan schuld. Aber wie wir wissen, ist das nicht der Fall. Der Satan versucht, unser Verhalten unter seine Kontrolle zu bringen. Und es gibt auch extreme Situationen, in denen er das schafft. Aber nicht so marionettenmäßig, sondern dass wir diese Macht ihm geben. Besonders bei Süchten zum Beispiel. Oder dass er versucht, dass wir Entscheidungen treffen, die unsere Umstände so stark verändern zum Negativen, dass es sehr schwer ist, da wieder herauszukommen, ohne dass irgendjemand extrem Schaden nimmt, wir selber oder jemand, den wir lieben oder so. Es ist nicht unmöglich, da rauszukommen, aus beidem, aus solchen Umständen oder aus Süchten, aber es ist halt eben sehr schwer. Und dann sagt uns der Satan natürlich auch, dass, weil es so schwer ist, schaffen wir das sowieso niemals. Also er versucht es, uns so zu beeinflussen, aber die Verantwortung liegt weiterhin bei uns. Auch wenn er uns versucht, weiszumachen, dass es keinen Teufel gibt, wie wir im 2. Nephi 28 lesen, ne? Er sagt, es gibt keine Hölle und ich bin kein Teufel, denn es gibt gar keinen Teufel. Auch wenn er das versucht, uns allen weiszumachen, selbst wenn wir das glauben, ist es trotzdem noch unsere Verantwortung und wir müssen letztendlich dafür gerade stehen, für unser Verhalten. Und genau das sagt der Herr in Lehren Bündnisse 10, Vers 23. Er sagt, und so hat er seinen schlauen Plan zurechtgelegt, der Satan, und gedenkt, das Werk Gottes zu zerstören. Aber ich werde dies von ihrer Hand fordern. Und es wird sich am Tag des Gerichts zu ihrer Schande und Schuldigsprechung wenden. Erzbischof Benson hat gesagt, der Teufel weiß, dass er uns nicht zwingen kann, falsch zu handeln. Aber er kann uns versuchen und uns beeinflussen, falsche Entscheidungen zu treffen. Er kann uns nicht zwingen, irgendwas zu machen. Wir treffen die Entscheidung. Immer, 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 immer sind wir diejenigen, die Entscheidung treffen, auf ihn zu hören oder ihn abzuwenden. Und das ist eben manchmal so schwierig, weil der Satan kommt und sagt, hey, ich bin der Satan, ich wollte dir nur mal sagen, so und so, rot unterstrichen. Und dann geht so eine Warnleuchte in unserem Kopf. Es ist so leicht, diese Lügen, die er uns halt in den Kopf gibt, eben als unsere eigenen anzunehmen und zu sagen, ja, weißt was, du hast recht, ich bin viel besser als die anderen. Oder weißt was, du hast recht, ich bin viel schlechter als die anderen. Oder ja, eigentlich ist das ja nicht so schlimm. Oder ja, es ist ja gerade in, ach, jeder macht das. Wenn ich mich gut fühle dabei, dann ist das schon in Ordnung. Oder wenn niemand dabei zu Schaden kommt, dann ist das schon in Ordnung, wenn es nur mich selber betrifft. All diese Gedanken hören sich so nach uns selbst an, ne? Und fühlen sich so nach uns selbst an. Aber ich glaube fast, dass es diese Grauzone nicht gibt zwischen Gut und Böse. Rechts ist gut, links ist böse und wir haben so ein paar Zentimeter dazwischen, wo wir nur wir sind, sondern wir werden angezogen von gut oder schlecht. Und wie du gesagt hast, es gibt diese absolute Wahrheit, es gibt diese Grenze. Und wir bewegen uns quasi auf einem Terrain, das komplett durch zwei geteilt ist. Wir werden so stark beeinflusst von beiden Seiten, dass es diesen neutralen Grund, auf den wir eine Pause machen können und sagen können, okay, Moment, Moment. Ich treffe diese Entscheidung, da ist kein Einfluss vom Satan. Oder ich treffe diese Entscheidung, da ist kein Einfluss vom Heiligen Geist. Weil es gibt immer einen Einfluss vom Guten oder vom Schlechten. Wir entscheiden uns für das Gute und dann ist es immer der Einfluss des Heiligen Geistes oder die Seite Gottes. Oder wir entscheiden uns für das Schlechte und es ist immer der Einfluss oder die Seite des Satans.
Ja, es gibt nicht ein bisschen Sündigen.
Ja.
Hier ein bisschen Sündigen, da ein bisschen Sündigen.
Ja.
Es gibt verschieden schwerwiegende Sünden mit Sicherheit. Aber Sünde ist trotzdem immer Sünde und wird es immer bleiben.
Ja. Deshalb glaube ich, wenn wir uns diese Frage das nächste Mal stellen oder wenn wir so diesen inneren negativen Monolog haben oder irgendwelche Gedanken kommen, kennt ihr das manchmal, kommen so Gedanken und du denkst so, hä, wo kam das jetzt her? So intrusive thoughts nennt man das auch im Englischen. Dass einfach irgendein Gedanke kommt und du denkst so, hä, das bin ich nicht, sowas würde ich niemals denken. Und man typt den zur Seite und das ist auch das Richtige, weil wir eben diese Einflüsse haben. Manchmal kommen auch gute Gedanken, wo man denkt so, hä, wo kommt das jetzt her? Ich glaube, die Frage, die wir uns einfach nur stellen müssen, auch wenn wir uns selbst schlecht fühlen oder wir runtergezogen werden oder so, um das zu unterscheiden, ist, würde Jesus Christus das zu mir sagen? Oder der Vater im Himmel, würde der Vater im Himmel das zu mir sagen?
Ich muss darüber nachdenken, wie viel Einfluss der Satan aber auch in der Welt, bestimmt aber auch innerhalb der Kirche, in den Köpfen der Mitgliedern, schon darauf hat, auf diese Frage auch. Wenn wir jetzt immer wieder dieses Thema, aber es ist ein sehr großes, beispielhaftes Thema, über gleichgeschlechtliche Beziehungen sprechen, kommt da auch von anderen Christen oder auch bestimmt auch der eine oder andere bei uns in der Kirche, der dazu sagt, ja, aber Liebe ist doch gut und die Leute zu akzeptieren. Und Jesus hat doch gesagt, wir sollen alle lieben. Da ist die Frage so, wo sind meine Quellen? Selbst das Bild, das wir von Christus haben und dem, was er sagen würde, kann da schon mal auch schon verschwimmen. Ne? Es ist schwierig, wie sehr der Satan da so gerne reinzieht.
Ja, eben. Es ist unglaublich wichtig, unsere Seite zu kennen. Wir lesen in der Bündnisse 10, Vers 5 einen Tipp sozusagen oder einen Hinweis darauf, wie wir es schaffen, unter anderem, was wir tun können dafür, um den Satan zu besiegen. In Vers 5, da sagt der Herr zu Joseph, bete immer, damit du als Sieger hervorgehst. Ja, damit du den Satan besiegst und damit du den Händen der Diener des Satans entrinnst, die sein Werk unterstützen. Also immer zu beten ist eine Sache, die wir tun können, um dagegen anzugehen. Unser Herz immer erfüllt zu haben mit einem Gebet. Aber eben auch dem Beispiel Christi nachzufolgen und unser Material zu kennen, unsere Schriften zu kennen, Aussagen der Propheten zu kennen. Kommt nicht von irgendwo her, dass wir regelmäßig in den Schriften lesen sollen. Weil es eben ein Schlüssel dazu ist, dass wir, wenn uns Gedanken kommen, von denen wir denken, okay, das klingt gut, weil wir haben ja gelernt, der Satan nutzt das so gerne und dass wir selbst eben auch wissen, was dort drin steht und was gesagt wurde.
Da muss ich daran denken, was der Herr Hiram gesagt hat in Abschnitt 11. Das habe ich in der Einleitung erwähnt, dass er natürlich berufen ist, zu predigen und hinauszugehen, aber zuerst muss er abwarten, bis er die Lehre kennt, bis er das Buch Mormon gelesen hat, bis er das Evangelium versteht, damit er dann auch weiß, wie er sich führen lassen kann und was er predigt. Ne? Also, dass wir das nicht unterschätzen, aber allen Möglichkeiten, die der Herr natürlich hat, uns zu führen, dass wir unterscheiden und verstehen müssen zuvor auch.
Ja, genau. Lehre und Bündnisse 10, Vers 5 war mal eine Seminarschriftstelle. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, keine Seminarschriftstellen mehr, aber das ist eben etwas, was wir gelernt haben, damit wir etwas zitieren konnten, wenn der Satan kam mit Gedanken. Und selbst wenn wir dieses Material nicht haben, wenn wir einen Gedanken haben und wir sind uns nicht sicher, von welcher Seite kommt der, wir haben so viele Schriften, wir haben so viele Quellen, die wir nutzen können, so viele Bücher, so viele Generalkonferenzansprachen zu allen möglichen Themen, dass wir uns da wirklich reinknien können, eigentlich in fast jedes Thema. Und Side Note, nur weil es eine Aussage von einem schon verstorbenen Propheten ist, heißt es nicht, dass sie ausgehebelt ist. Joseph Smith hat gesagt, der Teufel hat keine Macht über uns, nur wenn wir ihm nachgeben. Der Augenblick, in dem wir ihm widerstehen, verschwindet all seine Macht.
Joseph selbst spricht da ja auch aus Erfahrung. Wenn wir uns an die erste Vision erinnern oder die Gedanken, die ihm kamen, als er das erste Mal zu den Platten gegangen ist und all diese Dinge. Und Moroni hat ihn ja explizit davor gewarnt. Also er hat das selbst erlebt. Und es reicht nicht der Gedanke, okay, ich gebe dem nicht nach, wenn wir an die erste Vision denken. Man muss wirklich dafür kämpfen, auch manchmal diese Bühne freizuhalten und für Jesus Christus.
Ja. Und wenn wir Fehler machen, Joseph hat auch Fehler gemacht und er war der auserwählte erste Prophet der Wiederherstellung. Also wenn er Fehler machen darf, dann dürfen wir auch Fehler machen, solange wir umkehren und daraus lernen. Da muss ich auch an die Aussage von C.S. Lewis denken, der gesagt hat, es ist die dumme Vorstellung im Umlauf, dass gute Menschen nicht wissen, was Versuchung bedeutet. Das ist eine offensichtliche Lüge. Nur diejenigen, die versuchen, der Versuchung zu widerstehen, wissen, wie stark sie ist. Die Stärke des Windes findet man heraus, indem man versucht, gegen ihn anzugehen, nicht indem man sich hinlegt. Also wenn es schlimmer wird, je besser wir werden, das hat Elder Holland auch gesagt, dann sind wir in guter Gesellschaft, weil es sehr vielen Menschen schon so gegangen ist. Präsident Ernst hat gesagt, dass der Satan niemals schläft, dass er nicht ausruht. Im 1. Petrus 5, Vers 8 lesen wir, seid nüchtern und seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Paulus warnt die Thessalonicher und auch uns im 1. Thessalonicher 5, seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen. Bleibt besonnen und nüchtern. Wir, die im Licht leben, wollen einen klaren Kopf behalten. Wir wappnen uns mit Glauben und Liebe und schützen uns mit der Hoffnung auf Erlösung. Jesus Christus geht in Lehre und Bündnisse 10 auch immer wieder darauf ein, was er tut, was er weiß, dass er mit seiner Weisheit gegen die Schlauheit des Teufels ganz leicht ankommt. Das sehen wir daran, dass er Nephi schon Sachen hat schreiben lassen, die Lehi schon geschrieben hatte und dass er Moroni das mit in das Buch Mormon zweimal hat hineinnehmen lassen sozusagen, obwohl es doppelt war. Und immer wieder sagt er, was wichtig ist. Also wenn wir diesen Abschnitt jetzt diese Woche lesen, können wir darauf mal achten, was Jesus Christus sagt, was wir tun können und was wir lassen können, um ihm nachzufolgen. Er sagt in Vers 57 und 58, siehe, ich bin Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ich bin das Licht, das in der Finsternis leuchtet und die Finsternis erfasst es nicht. Genau das ist der Punkt. Jesus Christus ist das Licht, das der Satan, das die Finsternis, die Dunkelheit, die Nebelschwaden des Satans nicht auslöschen können. Die Finsternis kann das Licht nicht überwältigen. Jesus Christus, sein Werk, sein Sühnopfer, der Plan des Glücklichseins, all das kann und wird nicht überwunden werden vom Satan. Und ich weiß, es ist so schwierig, daran festzuhalten, wenn wir in dieser Spirale sind oder wenn wir dem Satan ein bisschen zu viel Macht gegeben haben. Aber ich finde, es ist so tröstend, auch wenn es auch manchmal überfordernd klingen kann, aber dass es so eigentlich beruhigend ist, dieses Wissen, dass wir die Zügel in der Hand haben. Wir können es rumreißen, egal wie tief wir drin sind. Jeffrey R. Holland hat uns daran erinnert, dass wir nicht so weit sinken können, dass Jesus Christus und sein Sühneopfer uns nicht wieder erreichen können. Also egal, wo wir sind, ob wir ein bisschen mehr auf der hellen Seite sind, ein bisschen mehr auf der dunklen Seite, sehr weit auf der dunklen Seite, sehr weit auf der hellen Seite sind, wir können aus der dunklen Seite rauskommen. Und auch auf der hellen Seite wird es immer wieder Versuche geben. Jesus Christus sagt im Abschnitt 10, Verse 65 bis 67, dass er uns sammeln will. Wenn wir das zulassen, dass wir zu ihm kommen, egal wo wir sind, egal wo wir noch sein werden, egal was noch passieren wird, wenn wir uns immer wieder darauf ausrichten, wie ein Kompass, der sich nach Norden ausrichtet, immer wieder zu Christus ausrichten, dann werden wir es schaffen, zum Vater im Himmel zurückzukehren. Auch wenn wir nicht vollkommen sind, dafür ist die Umkehr da. Und ich kann davon Zeugnis ablegen, dass er uns nicht alleine lässt und dass er uns hilft, die, wie es in den Schriften steht, die feurigen Pfeile des Satans abzuwenden. Und dass er hinter uns steht und uns anfeuert, wie lange es auch dauert und wie anstrengend es auch ist, dass wir es schaffen können. Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.